Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Streifendienst 1902. Es ist Dienstag und ich befinde mich in den Heiligen Hallen von Radio Duisburg und ich bin nicht alleine. Der werte Kollege und MSV-Leidensgenosse Torben Albrecht ist mit mir am Start. Hi Torben.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du es geschafft hast und einrichten konntest, direkt nach der Arbeit dich hier hinbegeben hast. Und wir wollen natürlich heute sprechen über das vergangene Wochenende. Was ist los gewesen? Wie haben wir es mitgenommen? Und wie sehr tut's noch weh? Und da möchte ich auch direkt mit reinstarten. Torben, wir saßen ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich auf der Pressetribüne. Du hast da deinen Platz, aber auch in der Nähe des, ich sag mal, Mittelkreises ganz oben. Ne? Also du hast auch einen sehr, sehr guten Blick. Erstmal frei von der Leber gefragt, wie war's für dich?
Ziemlich gemixte Gefühle. Vorfreude war riesengroß. Ich glaube, wie bei fast allen würde ich es mal behaupten. Es war alles angerichtet, Choreo geil, muss man aber auch sagen, von beiden Seiten cool. Also es war wirklich alles angerichtet für ein extrem cooles Spiel. Wir haben früh geführt, alles schien gut, da werden wir bestimmt gleich noch kurz drauf zu sprechen kommen. Mhm. Leider der tragische Vorfall, dann ist das Spiel gekippt und jetzt mit 1, 2, 3 Tagen Abstand geht's wieder, aber natürlich, ich war nach dem Spiel auch in vielerlei Hinsicht sehr bedient.
Ja, das kann ich mir denken. Also du hast es ja auch gerade schon mal angesprochen, das Spiel stand unter dem Stern, als das dann ab dem... Ich weiß gar nicht genau, wann es war.
Ich weiß es auch gar nicht so. 25, 30
Minute? Ich kriegte das erst mit, dass die Ultras, dass die Fahnen nach vorne gegeben wurden. Das war mein erster Punkt tatsächlich. Ich habe das nicht sofort mitbekommen, dass im Block 13 war es ja, glaube ich, da Reanimationsmaßnahmen schon stattgefunden haben. Dann schrieb relativ schnell ein Kumpel von mir hier in Sichtweite von uns, da wird jemand reanimiert. Und zwar schon seit Minuten. Und dann erst hatte ich dann auch gesehen, wo das Ganze stattfindet, sah dann auch die ganzen Sanitäter. Wie gesagt, ich bin natürlich als Kommentator auch sehr aufs Spiel fixiert, aber man kriegt natürlich relativ schnell mit, wenn nur noch von rechts, also von den Essener-Fans dann Stimmung kommt, denn die Stimmung, die blieb. Also die Essener haben weiter Stimmung gemacht. Ich möchte da gar nicht so viele Worte drüber verlieren, weil ich finde, da wurde erstens schon viel drüber gesagt und zweitens möchte ich mich da auch gar nicht so drin ergehen, weil ich einfach zu weit weg bin und zu viele Beileidsbekundungen etc. sind da vielleicht auch von meiner Seite einfach fehl am Platz. Ne? Aber natürlich tut's mir auch im Herzen weh, als ich gehört habe, oder tat's mir im Herzen weh, dass die Person es nicht geschafft hat, dass die Person verstorben ist. Dabei möchte ich es dann auch belassen wissen. Und ich hoffe einfach, dass diejenigen, die es betrifft, mit dieser Situation irgendwann besser zurechtkommen. Und das ist alles. Das Spiel an sich, ja, du hast es ja auch gerade schon mal angesprochen, ging erstmal in die richtige Richtung. Ich hatte mit einigen Leuten vor der Partie gesprochen, auch natürlich hier mit den Presseleuten, und gesagt, was tippst du? Was glaubst du? Und witzigerweise waren bei vielen dieselbe Angst da, zu sagen, boah, ich habe Angst, dass die Essener schnell 2, 3 Tore schießen.
Mhm, verstehe ich.
Und dass dann die Luft raus ist. Ja. Ne? Und das zog sich bei den Presseleuten zumindest so durch, dass viele sagten, nicht, dass das so läuft. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es lange offen bleibt. Und dann ist der MSV auf einmal die Mannschaft, die führt. Bisschen glücklich war es schon, oder?
Geht tatsächlich. Jetzt kann ich es ja sagen. Ich habe ja letzte Woche Mittwoch war ich ja im MSV-Clubhaus beim 1902 Live-Talk. Mhm. Da habe ich eigentlich genau das Spiel vorausgesagt, wie es gekommen ist. Nicht vom Ergebnis her, aber natürlich gesagt, ein enges Spiel, ein sehr hitziges, ein sehr, sehr ruppiges Spiel, wo nicht viel Tore fallen werden, wo sich beide Mannschaften nicht viel schenken werden. Mhm. Das ist zumindest schon mal eingetreten. Ich fand uns in den ersten 20, 25 Minuten eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Hinten sehr aufmerksam, haben vielleicht aus der Distanz mal 2, 3 Schüsse zugelassen, aber ansonsten fand ich, standen wir gut, wir waren griffig in den Zweikämpfen, vorne im Umschaltspiel, gerade über Susek, der hatte einige gute Aktionen, wo er sich durchtanken konnte.
Absolut.
Klar haben da auch die ganz, ganz klaren Torchancen gefehlt, die Hochkaräter, aber dennoch fand ich uns besser im Spiel als Essen.
Ich hatte das gleiche Gefühl. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in jedem Moment das Gefühl hatte, Essen nimmt den Zweikampf an und Essen ist auch gefühlt ein bisschen ruppiger, ein bisschen die kam besser in die Zweikämpfe, obwohl das bei uns gut aussah, hatte ich das Gefühl, dass Essen ein bisschen griffiger, ein bisschen gewillter in den Zweikämpfen war. Und ich fand auch, das war auch das Gros des Spiels, weil die haben es dann geschafft, ja, lange uns in dieser wirklich offenen Partie in Schach zu halten. Und das haben sie halt häufig geschafft, dadurch, dass die Mannschaft auf dem Platz körperlicher war.
Ja.
Und natürlich auch, kommen wir gleich auch noch drauf. Wir haben heute quasi eine kleine Antwort, wenn man so will, auf dieses Spiel quasi gesehen. Es ist ja heute eine Neuverpflichtung beim MSV angekommen, die so ein bisschen die Antwort darauf sein könnte,
ja,
was gegen Essen auch schiefgegangen ist. Nämlich ein bisschen Körperlichkeit hat gefehlt und vielleicht auch ein bisschen Größe.
Ja, definitiv. Du hast richtig gesagt, die Essener haben es irgendwann verstanden, hinten auch kompakter zu stehen, noch griffiger zu sein. Das hat man dann besonders in der zweiten Halbzeit gesehen, da haben wir relativ wenig Mittel gefunden.
Genau.
Es waren dann mal 1-gegen-1 Situationen, mal irgendwie eine Flanke, die durchgerutscht ist. Aber das ist dann halt der typische Koshinat-Fußball. Es ist wahnsinnig schwer, da durchzukommen mit seiner Dreier-Fünfer-Kette.
Ja.
Und ich sehe es genau wie du. Irgendwann hat uns so ein bisschen die Griffigkeit gerade im Mittelfeld gefehlt.
Mhm.
Auch bedingt durch eine gewisse Physis. Logischerweise auch vorne konnten dann die Bälle nicht mehr festgemacht werden, was dann eben leider ein Nachteil von Dustin Wilms halt ist. Er ist dann eher so der Typ mitspielender Stürmer gewesen, den du auch ins Laufduell schicken kannst.
Da möchte ich direkt mal einhaken. Was war dein Gedanke, als du Wilms auf einmal in der Startelf gesehen hast? Ich meine, ist der Liga jetzt ja auch nicht unbedingt erste Wahl gewesen, jetzt von Anfang an.
Ja, da habe ich mir sofort puren Dietmar Hirsch-Fußball vorgestellt. Hinten sicher stehen, schnelles Umschalten. Wie gesagt, Dustin Wilms hat schon eine ganz gute Endgeschwindigkeit. Mhm. Da war mir ganz klar, dass das Spiel ein bisschen anders aussehen wird als die Spiele davor, wo er Essen schon auch Respekt gezollt hat.
Es war klar, also von vornherein eigentlich Ballbesitz ist jetzt nicht unbedingt das, was wir
ja wollen, absolut, ne? Ja, genau, das war meine Gedanke.
Sondern
ja,
so wie Hirsch das halt spielen will, Pressing, Pressing, ja, Pressing, wir brauchen nicht den Ball, wir reagieren theoretisch, aber ich fand am Anfang unsere Pressinglinie, also wir haben Essen schon machen lassen auch so ein bisschen. Ne?
Ja, absolut.
Ne? Also ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, die Pressinglinie oder das Spiel, das war so ein bisschen wie unsere ersten Ligaspiele, wenn du so willst, weißt du?
Ja.
Eigentlich selber Grundgedanke, wie man Fußball spielen lassen möchte,
ja,
nur halt Pressinglinie ein bisschen tiefer, weil man kein Risiko eingehen möchte. So könnte man ja die ersten Spiele in der Saison ja beschreiben im Prinzip. Ne?
Ja, total. Ich fand immer, dann wurde es so ein bisschen gefährlich für den MSV, wenn das Pressing nicht ganz so gut gegriffen hat. Mhm. Insbesondere so die zwei, nennen wir sie mal jetzt zwei Achter mit Bogjans und Meuer, die wahnsinnig viele Meter gelaufen sind, auch in Egerer sehr viel ausgeputzt.
Meuer war für dich Achter?
Fand ich schon, ja.
Meuer war doch eine hängende Spitze, zusammen mit Dittgen, oder? Also so, die sind doch dann, haben sich doch ausgewechselt, oder? Es war quasi so ein zwei hängende Spitzensystem eher, oder? Also ich hatte das Gefühl, dass wir mit Achtern, dass wir einen vorgezogenen Achter mit Bogjans und eine Sechs mit Egerer haben, ne? Ein schräges Konzept quasi. Und davor dann auch sehr agil und sehr zwischen den Lücken und die Lücke suchend, dann irgendwie mit Dittgen und Meuer und auf außen dann schnell, wie du es auch gerade gesagt hast, Umschaltspiel Wilms und Sosek.
Für mich war es so, also klar, ne, es ist ein super fluides System, das erkennst du halt, wenn du ein Standbild vielleicht mal machst, temporär. Meuer ist ja sowieso für mich so eine Art, ich nenne es immer ganz gerne Twitter-Spieler, der absolut, vielleicht ja, irgendwie auf der 8 irgendwie vom Fernsehbild ist, wenn die Aufstellung gezeigt wird, der aber natürlich die tiefen Läufe mitmacht. Nominell ist er dann teilweise eine hängende Spitze, teilweise ist er auch vorderste Spitze. super schwierig, ihn da irgendwie ganz klassisch einzuordnen.
Bist du ein Fan von Meuer? Ich weiß es, ich bin, ich, oh, also Hirsch ist, ja ein großer, Hirsch ist ja ein großer Fan. Ich mir fehlte da so häufig mal so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit vom Tor, um es mal so zu sagen. Ist natürlich ein bisschen abgegriffen, aber
Lange Zeit war ich es nicht, muss ich ehrlicherweise gestehen, und habe auch immer wieder laut nach Michel Brink gerufen, wie so manch anderer. Im letzten Drittel der Saison konnte ich mich dann wieder mehr mit ihm anfreunden, ironischerweise, als er mehr von der Bank kam und eben dann schon mehr in Abschlusssituationen kam. Weil ich mich da ein paar Sachen erinnere, auch zum Beispiel, als ich selber kommentiert habe, dieses Spiel gegen Köln 2, wo er schön getroffen hat von außerhalb des Strafraums. Also da sehe ich schon eine gewisse Qualität bei ihm. Auch die Körperlichkeit, die Dietmar Hirsch so sehr liebt im Mittelfeld. Mhm. Wenn du mich fragst, wie ich den Spielertypen selber finde, er ist nicht mein favorisierter Spielertyp für, nennen wir es jetzt mal, irgendwie Achterposition oder irgendwas.
Ja, er war ja sehr, wie gesagt, er war ja jetzt in diesem Spiel sehr, es war ja sehr, also, wie soll man sagen, ich konnte ihn, wenn ich das Spiel gesehen habe, klar, er ist da irgendwo zwischen, er hat sich sehr tief fallen gelassen, ne, ja, und hat dann Dittgen auch vorne nochmal Raum gelassen, deswegen, ne, dieses verkappte Achter oder Sechser, für mich auf dem Papier war das dann aber trotzdem eher die hängende Spitze. Klar, auch wenn er sich beim gegnerischen Ballbesitz, ja, hat so tief fallen gelassen, das ist ja auch das Konzept, was Hirsch dann wollte, ne, ja, dass man dann tief steht und dann noch den Ball weiterleiten kann in die Spitzen, in die schnellen Flügel, dass da quasi noch mit Meuer jemand als Verbindungsspieler steht, ne, ja, aber ich sehe Meuer dann trotzdem, auch wenn er dann vielleicht nominell vielleicht in diesem Spiel so angedacht war, immer eher als hängende Spitze und war für mich auch so, dass er für mich halt die Rolle der hängenden Spitze einfach nur anders interpretiert hat und das dann so hat fallen lassen, dass er quasi
eine defensive hängende Spitze.
So gesehen, ne? Also wie gesagt, ich weiß, was du meinst, platztechnisch, einfach gerade auch wenn Essen den Ball hatte, sah das halt eher nach hinten raus zugedrückt, aber für mich war das trotzdem nominell immer noch eine hängende Spitze, wenn es auch anders interpretiert war. Aber straft mich Lügen, ich habe das Spiel halt auch gesehen und ich weiß, wo er stand. Und jeder wird sagen, das ist doch die Position, wo man sonst jemand anders vermuten würde als ein Meuer. Aber wie du schon sagst, ist eine eigentlich schlaue oder erwartbare Taktik insofern gewesen, als dass da viel Reaktion mit drin ist. Aber man muss ja dazu sagen, im Großen und Ganzen, strafst du Hirsch jetzt Lügen? Also bist du da jetzt unzufrieden mit der Herangehensweise? Was ist dein Take?
Das ist natürlich schwierig. Jetzt kannst du im Nachhinein immer sagen, er hat verloren, er hat irgendwas falsch gemacht.
Ja,
wenn man's
gegen
ganz,
den Drittligist, als Viertligist. Ne?
Genau, wenn man es ganz einfach machen möchte, könnte man das sagen. Ich finde die Taktik, die er, wie gesagt, in den ersten 30 Minuten sah, aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut aus. Mhm. Man muss allerdings auch dazu sagen, man hat es dann im weiteren Spielverlauf zum Beispiel an Spielern wie Bogians gesehen, die haben schon sehr, sehr viel zugelaufen. Bokerns konnte ja am Ende gar nicht mehr stehen und hat sich mit Krämpfen geplagt.
Ja.
Das heißt, es war auch schon sehr hoher Invest in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, so oder so wäre es in der zweiten Halbzeit schwieriger geworden. Natürlich dürfen wir auch nicht drumherum reden. Ein fehlender Support macht auch was mit einer Mannschaft. Ganz, ganz klar. Ob das jetzt der ausschlaggebende Grund war, werden wir wahrscheinlich alle niemals erfahren.
Mag ich nicht spekulieren. Und wenn es so war, dann war es trotzdem richtig.
Ja, das auf jeden Fall, genau. So. Das muss man dazu sagen.
Ja.
Aber klar, irgendwelche Gründe wird es gegeben haben.
Ja.
Du hast es auch vorhin schon gesagt, Essen kam dann irgendwann einfach auch noch besser in die Zweikämpfe, besser ins Spiel, hat den MSV noch mehr zurückgedrängt, sodass es eben wenig bis kaum noch Entlastung gab. Und mein Sitznachbar und ich, wir haben eigentlich so die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit schon irgendwie, es lag so ein bisschen in der Luft. Es gab sehr viele, das Gegentor lag in der Luft. Es gab sehr viele Flanken, sehr viele Eckbälle von Essen. Du hast auch angesprochen, die körperliche oder Lufthoheit von Essen, die hat mir da Sorgen gemacht. Und irgendwie, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, so gleich könnte es irgendwie passieren.
Ah, okay. Das ist vor allem mir so ergangen, bei den Standards, ja, die von vornherein von Arslan ja, wenn sie getreten wurden, ja, teilweise total frech. Der chippte die quasi nur. Hast du das gesehen?
Ja, immer ja, wieder das auf waren den keine harten, Pfosten, sondern wirklich so ganz leicht mal. Mhm. Ja,
also zweimal gechippt, einmal mit der Innenseite, aber dann mit viel Schnitt. Ja. Und die waren aber alle irgendwie frech und gefährlich. Natürlich ja, ist jemand wie Arslan auch qualitativ ganz hohes Regal. Ja. Ne? Auch für die dritte Liga, muss man sagen, ist deren Top-Torschütze und schießt dann die Ecken. Ich fand gerade, das sind so Tugenden, die du in der dritten Liga, die wir natürlich mit einem Jahr Abstinenz trotzdem nicht vergessen haben dürften, sind, wie viel Ekliges in der dritten Liga passiert.
Ja.
Und Essen war quasi wie so eine Blaupause dessen, was die dritte Liga so ausmacht. Das ist die Körperlichkeit. Mhm. Das kann auch 90 Minuten lang Grützefußball sein. Ja. Ne? Also wo man jetzt sagt, also sowas haben wir uns in der Regionalliga auch schon häufiger angeguckt. Aber diese Destruktivität und auch vielleicht das Wissen, wir kommen jetzt hier hin zu einem ins Stadion, wo 70% gegen uns sind,
ja,
und können hier ganz in Ruhe unser Spiel spielen. Die Mannschaft, die hier muss und die mehr Bock hat und die natürlich auch nervös ist vor den eigenen Fans, das wird der MSV Duisburg sein. Deswegen hatte ich auch bei den Essenern die ganze Zeit so wie das Gefühl, da war so ein bisschen Baldrian mit im Fußball. Ne? Die haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Warum auch? Ne?
Ja.
Immer wieder aus der Dreierkette hinten, Kraulich, Rios, Alonso, Schulz. Das war ein ganz schöner Riegel und den haben wir ja auch nur durchbrochen durch diesen Sonntagsschuss, der von Meuer dann abgelenkt wurde. Ich will nicht damit sagen, dass wir schlechter waren, aber richtig super zwingend, dass man sagen würde, boah,
genau, die ganz klaren Torschüsse haben gefehlt.
Die erste Halbzeit hätten wir doch 3-0 gewinnen müssen.
Das auf gar keinen Fall.
Und dann geht man mit einem 3-1 eben in die Pause. So ist es halt nicht, nee, ne? Sondern man ist halt mit dem Gefühl in die Pause gegangen, da geht auf jeden Fall was. Diese Essener sind nicht unbesiegbar. Hier ja, kommt nicht der Überdrittligist und spielt uns an die Wand.
Nee, du hast keinen Klassenunterschied gesehen, fand ich jetzt. Also nicht das, was du
sagst.
Klar,
also
es ist ein besonderes Spiel, es ist ein Pokalspiel, du spielst zu Hause. Darfst du nicht mit einem x-beliebigen Ligaspiel vergleichen.
Ja, okay.
Aber wenn du jetzt wirklich als Fachfremder da hinkommst und irgendwie beide Mannschaften nicht kennst, nicht wüsstest, wo die stehen, finde ich,
nein,
in der ersten
okay,
Halbzeit hast du da nicht gesehen, dass beide Mannschaften eine Liga noch trennt.
Gehe ich mit. Also, wenn man das aber wüsste und dann auf die richtigen Nuancen achtet, dann ja, weiß man, was wer der Weiher ist, glaube ich.
Ja.
Und das sind zum Beispiel die Galligkeit, die Härte bei Ecken. Generell haben wir häufig in Zweikämpfen nicht so ganz gut ausgesehen. Ich fand, Essen hat sich dann darauf verlassen können, dass sie meistens die abgebrühtere Mannschaft sind in
ja,
Zweikämpfen.
Absolut.
Und halt auch, was die Chancenverwertung angeht. Ich habe das Spiel ja kommentiert und war dann noch dabei, irgendwas zu moderieren über die Situation, die gerade auf der Tribüne mhm, abging, ne? Und da wir das ja alles irgendwie auch moderieren müssen, ne? Warum hört man jetzt eigentlich nur noch Essener etc., das muss man natürlich so ein bisschen erzählen. Und dementsprechend war ich da gerade noch dabei und das 2-1 war ja mehr oder weniger, Essener läuft die Linie lang,
ja,
guckt, nimmt den Kopf hoch, spielt eine Halbfeldflanke, eine super scharfe auf Safi.
Brumme war es, glaube ich. Ja.
Oder ne, ja. Brumme auf Safi und Safi hält in dem Moment, Safi eigentlich auch keinen Kopfball
ungeheuer,
ne?
Nicht.
Aber super getimte Flanke und richtig ja, hochgestiegen. Und das ist ja auch das Ding, ob das jetzt eine Statistik ist, die man irgendwie mit Zahlen untermauern kann oder nicht, aber die dritte Liga ist für mich genau das. Ne, 90 Minuten und wie gesagt, es war jetzt bei Essen auch nicht 90 Minuten Grütze, aber theoretisch. Dritte Liga ist so für mich auch aus der Erinnerung 90 Minuten Grütze,
ja,
aber dann irgendwie noch was Zählbares mitnehmen und das hat Essen sehr, sehr gut vorgemacht. Die haben ja aus Scheiße Gold gemacht, so muss man das einfach sagen.
Absolut, teilweise wie wir auch in gewissen Teilen der Saison, so fair muss man,
das ist natürlich
so fair muss man sein.
Das ist immer das große Los des Favoriten vielleicht
ja,
so ein bisschen, ne?
Genau, aber du hast richtig gesagt, uns erwartete einfach ein anderes Spiel in der dritten Liga, jetzt unabhängig von Intensität und was weiß ich nicht, sondern dieses 90 Minuten vollkommen konzentriert sein.
Ja.
Weil du hast richtig gesagt, da kann halt immer irgendein Kacktor fallen.
Ja.
Ich
finde halt auch noch mehr aus der Regionalliga. Fragt mich jetzt nicht, warum ich das denke oder woher diese Einschätzung kommt. Aber wir haben ja lange dritte Liga bei uns gesehen.
Ja.
Und ich finde, da haben wir so viele Spiele gesehen, die Grütze waren und gegen Mannschaften gespielt, wo man jetzt gesagt hat, die waren keinen Müh besser als wir, haben aber trotzdem ein Tor geschossen. Ne?
Ja.
Und ich finde, da hat die dritte Liga nochmal ein bisschen mehr noch als die Regionalliga, die ja genauso kämpferisch ist und teilweise ja auch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kämpferisch und weniger technisch. Aber finde ich, ist die dritte Liga für mich dann nochmal körperlicher, nochmal anders. Vielleicht taktischer und körperlicher, weil Kuschinat hat uns ja auch nur ein Stück weit ausgerechnet. Ne? Die Mannschaft von Essen ist ja irgendwie nicht irgendwie draufgegangen und draufgerannt. Ja. Selbst als es 1-0 für
die Duisburg stand. Die haben ihren Stiefel weiter durchgezogen.
Die haben den Stiefel einfach durchgezogen. Ne? Ja. Es war so ein Urvertrauen da, eine etwas bessere Körperlichkeit, die man einfach aufgrund der zwei Drittliga-Jahre jetzt irgendwie hat und eine Abgebrühtheit vor dem Tor.
Ja.
Ne? Das sind aber alles Dinge, die ich einer Mannschaft zuschreibe, die eine Liga höher spielt. So.
Ja, absolut. Ne? Ja, gehe ich voll mit.
Und das ist leider dann die Quintessenz. Aber das, ob das jetzt ein Fingerzeig für die nächste Saison war, wie du schon sagst, jemand, der da keine Ahnung hat, jemand, der sagt, ich gucke jetzt hier, was gucke ich hier für ein Spiel, keine Ahnung, der hätte gesagt, ja gut, das könnte jetzt auch ein Liga, hätte jetzt auch ein Ligaspiel sein können. Ne? Also
absolut. Und ich so habe da groß auch ein paar Spieler nicht gesehen, die rein auf dieses Spiel bezogen super mithalten konnten. Mhm. Aus meiner Sicht ein Josh Kuhn, auch wenn er anfangs ein bisschen Probleme hatte. Mhm. Ein Bokjans, wie gesagt, den ich bockstark fand.
Ja.
Susek sowieso. Ditgen, zumindest bis zum letzten Drittel, wo ich ihn manchmal ein bisschen unglücklich fand.
Aha, ja.
Aber trotzdem auch Max Braune. Klar, Torwartfehler schon aus meiner Sicht beim ersten Tor.
Wollte ich nämlich jetzt fragen, das war für dich ein Torwartfehler, ich tue mich mit sowas unfassbar schwer.
Man kann es immer leicht sagen, ne, als Außenstehender, aber wenn du wirklich ganz ohne Emotionen drauf guckst, es ist ein, wie weit war er weg? 5-6 Meter, ne, irgendwie noch mit Aufsetzer. Er ist dran. Ich finde, er sieht zumindest unglücklich aus. Klar, es war nass, der Rasen, ne, macht den Ball ein bisschen schneller. Ja, ich bleib trotzdem bei, den muss man schon haben. Ich bin.
So sah es zumindest aus. Ich habe nie im Tor gestanden. Ich gab mal in Freunde vor Ewigkeiten einen Artikel, da denke ich bis heute dran, wenn ich sowas bewerte, der da heißt, den muss er haben, ne, hieß der Artikel. Und das ist halt so eine Fehleinschätzung, den viele Laien auch machen. Wie gesagt, ich habe zwar schon mal gegen den Ball getreten, auch nicht als Profi, aber im Tor. In solchen Situationen stand ich noch nie. Und beide Bälle waren natürlich, also gerade das 1-0, ne, ja. Das 1-1, ich hatte immer so das Gefühl, das ist so knapp vor seiner Birne gewesen, da noch zu reagieren, das sieht dann immer unglücklich aus.
Ja, das
weil er halt noch reagiert,
ja.
Aber der Ball mit reintrudelt. Verstehst du, was ich meine? Dann sieht das immer doof aus. Aber ist das dann schon automatisch ein Fehler? Ne? Also.
Dann einigen wir uns, also ein Fehler war es in der Hinsicht nicht, aber er war auch nicht unhaltbar.
We agree to disagree, meinetwegen. Ja. Also deswegen sitzt du ja auch hier, ich höre mir das ja auch an und finde das gut, wenn du da sagst, für mich war es ein Fehler, dann ist das so.
Ne? Nee, aber ich gehe auf jeden Fall nicht mit. Ich habe mich natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen informiert, was so die Essener gesagt haben. Da war ja auch der Podcast von der Hafenstraße. Die, glaube ich, wortwörtlich gesagt haben, das Spiel hat gezeigt, irgendwie, dass das ein Spiel zu groß war für Max Braune. Also da gehe ich gar nicht mit, weil gerade zum Schluss hat er auch noch eine Riesenparade kurz vor Schluss, wo er uns auch noch im Spiel hält, wo eigentlich das 3-1 fallen muss.
Das sagt eine Mannschaft die ihren Ersatztorwart auch haben spielen lassen mit Felix Wienand.
Ja.
Wo ich sage, hä? Nur weil der jetzt einen weniger kassiert hat, war das Spiel nicht groß genug für ihn, aber für unseren Max war es jetzt zu groß. I don't know. Aber
deswegen, also da gehe ich auf gar keinen Fall mit. Wie gesagt, haltbar war er aus meiner Sicht, aber ich würde jetzt auch nicht von einem krassen Fehler sprechen.
Im Großen und Ganzen muss man sagen, war es jetzt nicht die Szene, wo man dann sagen muss, ist auf Max abzuwälzen oder
nein, das wäre auch viel zu
wenn
billig.
Das nicht,
dazu war vorne dann auch zu wenig.
Genau, ne, es war zu wenig. Gerade am Schluss hatte ich das Gefühl, wir waren so ein bisschen wie so ein zahnloser Tiger. Ne, dann versuchst du das zu forcieren, dann kommt Fakro, dann kommt Töpken. Hat sich da für dich dann auch die Herangehensweise grundlegend geändert, als die beiden bulligen Stürmer reingekommen sind?
Boah, wenig. Also gerade gesagt, ne, Kuschinat hat weiter seinen Stiefel durchgezogen, stand. Die mussten gar nicht viel machen.
Die sind tiefer gelaufen. Also
genau, aber dieser typische Kuschinat-Fußball, ne, den ich halt angesprochen habe, das beinhaltet das ja.
Einen
massiven Riegel hinten zu haben.
Genau.
Und
Witzigerweise haben sie es gegen Stuttgart 2 ja extra nicht gespielt, damit man sich das nicht so ganz videostudiumsmäßig exerzieren kann. Ne, gegen Stuttgart 2 haben sie Viererkette gespielt. Irgendwie ja. Die ganze Saison nicht, aber dann auf
einmal. Ja, total komisch. Aber uns ist trotzdem wenig eingefallen.
Ja.
So, wir haben dieses, wie auch immer man es nennen möchte, Dreier-Mittelfeld irgendwie aufgelöst. Mhm. Haben dann am Ende mit zwei klaren Stürmern gespielt, Töpken und Fakro. Aber auch da gab es zum Schluss nochmal eine Szene, die ein bisschen knapper war. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr von wem. Ist auch sehr schade, dass in der Mediathek von der ARD wirklich nur so ein 55-sekündiges Video war, was eigentlich quasi nur die Tore beinhaltete. Aber es war unterm Strich, so ehrlich muss man sein, offensiv schon ein bisschen mau. Also wirklich die ganz klaren Torchancen haben gefehlt. Und du hast es ja auch gesagt, das 1:0 war natürlich auch ein bisschen glücklich. Der Ball von Egerer hat man ganz gut gesehen in der Wiederholung. Der wäre deutlich neben das Tor gegangen.
Absolut. Wienand war ja auch schon auf dem Weg in die komplett andere Ecke. Und zwar auch nur alibimäßig so. Wie ja. So ein Torwart hinter so einem Schuss, wo man weiß, der geht.
Er wollte ihn quasi schon von hinter der Linie wiederholen.
Genau, ganz genau. Also da, das war aber für mich, ich war gerade live drauf. Das ist bei Radio Duisburg ja häufig so, dass du die Tore nicht live mitbekommst, weil du nur alle zwei Minuten, ne, du hast irgendwie 5, 6, 7 Minuten Musik, zwei Songs, dann bist du wieder 2, 3 Minuten drauf und dann hast du wieder, ne, und dann ist natürlich die Chance hoch, dass du das Tor verpasst. Ich habe aber, glaube ich, 2 Tore live drauf, tatsächlich, witzigerweise. Und halt auch das erste. Und auch da war es so, ich habe irgendwas geredet gerade, ne? Also wenn der Ball irgendwie läuft, ne, du musst die Leute ja weiter unterhalten.
Ja.
Im Fernsehen kannst du mal die Schnauze halten, weil da spricht das Bild für sich.
Ja.
Wenn du aber nur 2 Minuten hast, wo du reden kannst, nutzt du quasi jede Atemsekunde, um quasi was mit Leben zu füllen. Und dann sagst du natürlich, als wird sich der Ball hinterher geschoben und gerade in der letzten Situation, da war das und das und ist und dann schießt der da drauf und auf einmal sag ich, oh, und jetzt haben wir hier ein Tor. Und da muss man
sich als Hörer. So hat jeder im Stadion reagiert.
Ne, also, aber wenn du das dann nur hörst, denkst du, was denn jetzt passiert? Ne, aber so ging es uns ja auch. Ne?
Ja,
Sonntagsschuss auf vorm Herrn und dann geht der rein. Aber ich dachte, guck mal, sowas, so ein Glück musst du auch haben.
Ja.
Aber danach, wie du schon sagst, einfach ein bisschen zu wenig und aufgrund unserer Aufstellung, ne, der zahnlose Tiger, der waren wir halt aufgrund dessen, wenn so ein Neuer, den ich für eine hängende Spitze nach wie vor halte, aber dann irgendwie auch noch Lücken auf der 8 und auf der 6 quasi zuläuft, wo soll's herkommen? Ne? Und dann wird in der zweiten Halbzeit dann der Dampfhammer rausgeholt, von eher einem zulaufenden System, das über die Außen schnell kommen soll, über die Brechstange mit 2 Kloppern wie Fakro und Töpken.
Ja, und wie gerade schon gesagt, in der ersten Halbzeit ist man halt auch so viel gelaufen, dass da am Ende auch schon Körner gefehlt haben. Das hat man sehr, sehr gut gesehen. Auch ein Josh Kuhn, Susek. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du irgendwie permanent den Ball hast und den Ball laufen lassen kannst. Paradebeispiel natürlich die Bayern, die sich gern die Gegner irgendwie zurechtlegen. Und wenn du permanent einfach nur Wege zuläufst und dann mal den Ball hast, dann fehlen natürlich auch diese paar Prozentpunkte an Ruhe. Du hast einen hohen Puls, du spielst den Ball dann nicht so genau. Das kostet schon sehr, sehr viel Körner, so eine Spielweise. Wie gesagt, man hat es exemplarisch an einem Bogjan sehr, sehr gut gesehen. Aber auch ein Susek oder so am Ende, die waren total platt.
Ja.
Und da fehlte dann einfach die nötige Ruhe, die nötige Konzentration, nochmal so eine Sache wirklich sauber auszuspielen. Und deswegen, das ist so ein Sammelsurium aus ganz, ganz vielen Gründen, glaube ich, gewesen, warum dann am Ende auch nicht die zwingende Torgefahr noch bei rumgekommen ist.
Was nimmst du aus diesem Spiel mit oder hütest du dich davor zu sagen, das ist auch irgendwie schon so ein bisschen Fingerzeig für die nächste Saison? Weil ich möchte ja auch jetzt nicht die Euphorie, wir sind aufgestiegen, alles cool.
Ja, das darf man nicht vergessen.
Das darf man nicht, ich möchte es auch nicht klein machen. Ne? Die Jungs sind jetzt gerade auf Malle und feiern, völlig zu Recht, war eine tolle Saison.
Ja, definitiv.
Haben etwas erreicht, was sonst noch niemand in der Regionalliga West geschafft hat. Das ist aller Ehren wert, sofort wieder aufzusteigen. Das hätte auch anders laufen können. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich nochmal nach Gütersloh hätte fahren müssen. Aber übrigens kein Front gegen Gütersloh. Das wäre ein heißes Duell auf jeden Fall, wenn sie so weitermachen wie letztes
Jahr. Ja, du kannst dich freuen, du darfst weiter in Duisburg bleiben. Ich werde nächstes in der vierten Liga verbleiben.
Ja, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Du wirst ja vielleicht nochmal das ein oder andere Spiel für Leaks dann machen, ne?
Ja, das cool. Auf jeden Fall.
Cool. ich muss dazu sagen, ich bin trotzdem irgendwie jetzt dann schon dabei zu sagen, das war jetzt natürlich so ein erster kleiner Testlauf. Wie könnte es in der dritten Liga aussehen, oder?
Ja, sehe ich auch so. Auch das habe ich im Clubhaus am Mittwoch gesagt, dass das für mich ein kleiner Fingerzeig ist. Ich glaube, das waren sogar exakt meine Worte. Aber nochmal, es war ein besonderes Spiel, besondere Atmosphäre. Auch unter den gegebenen Umständen ist das schwierig, das auf eine ganze Saison irgendwie zu extrapolieren. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat man gesehen, ich habe es eingangs erwähnt, ein paar Spieler, an denen man sehr gut sehen konnte, dass sie super mithalten können. An der einen oder anderen Stelle hat es noch ein bisschen gehapert. Die Körperlichkeit, werden wir bestimmt gleich drauf zu sprechen kommen, denn glücklicherweise hat sich heute in dem Punkt
Vielleicht was getan.
Wie soll ich das beenden, den Satz? Ich glaube, es muss und wird sich noch was in der Mannschaft tun.
Davon gehe ich aus, klar. Wir sind jetzt gerade alles am Anfang. Darüber werden wir wahrscheinlich häufiger drüber reden.
Definitiv. Und ich glaube, die Rechtsverteidigerposition muss ein bisschen stärker besetzt werden. Der Sturm sowieso, ganz klar. Und ich habe mir sehr einen körperlich starken, präsenten Sechser gewünscht. Jetzt will ich nicht zu viel drüber reden schon.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Jetzt haben wir so häufig drüber geredet, jetzt machen wir das Thema auch auf. Heute am 26., wir nehmen heute am Dienstag auf, ist Rasim Bulic verpflichtet worden.
Genau.
Spieler, der vom SSV Jahn Regensburg kommt, hat da auch komplett die letzte Saison gespielt. Beim Absteiger muss man fairerweise dazu sagen, hat davor aber auch schon bei Saarbrücken Drittliga-Luft geschnuppert, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Ja. Ich gucke jetzt hier gerade nicht in meine Aufzeichnung. Ich habe ihn gar nicht auf, kann ich aber gleich nochmal machen.
Ja, hat auf jeden Fall bei Saarbrücken schon dritte Liga gespielt, richtig?
Ne, genau, ich weiß, dass er
das ist. Regionalliga hat er auch eine ganze Saison als Stammspieler bei Mainz 2 gespielt.
Genau. Also ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat auf jeden Fall schon in der dritten und zweiten Liga bewiesen, dass er es kann. Nicht nur in der vierten. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass wir hier jemanden haben, der auch vielleicht nicht nur die vierte Liga oder die dritte Liga gut kennt, sondern ein bisschen mehr. Und das ist für mich ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Bulic, riesig groß, 1,96. Und kursierten dann direkt so Videos, wo er jemanden umholzt, wo dann das aber auch wieder Leute.
Ja, ich hab's auch gesehen.
Wo dann aber auch Leute schrieben, eigentlich ist das kein Treter. Also ein paar Leute im Portal sind dann ja auch schon schnell irgendwie mit, ich hab den da und da gesehen oder was weiß ich, da ist man immer sehr froh drum.
Ja.
Und die sagen, grundsätzlich ist das jetzt kein Treter. Also ich habe jetzt auch mal so ein bisschen seine.
Vier gelbe Karten, glaube ich, in der letzten Saison.
Ja, aber in den Saisons davor hat er, glaube ich, in der dritten.
Einmal neun und einmal zehn.
Also der
ist kein Kind von Traurigkeit.
Der verpasst schon mal in der Saison zwei Spiele wegen Gelb.
Ja, aber ich finde, so einen Spieler brauchst du auch. Essen ist das beste Beispiel auch in den letzten Jahren mit einem Schapina und jetzt einem Jasula. Das sind eigentlich 1:1 diese Spielertypen, die du als Gegner total hast. Du siehst ihn auf dem Feld und denkst dir, oh Gott, oh Gott. Aber so ein Spielertyp tut jeder Mannschaft gut. Er darf natürlich nicht der Holzfuß sein, der am Ball gar nichts kann. Paar Szenen, die ich von ihm gesehen habe, sahen dahingehend ganz ordentlich aus. Er kann ja auch Innenverteidiger spielen, hat er ja auch gemacht.
Ja.
So von allen Spielen, die er gemacht hat, war er ungefähr von der Verteilung so zwei Drittel hat er im defensiven Mittelfeld verbracht, ein gutes Drittel als Innenverteidiger. Und ich halte diese Polyvalenz auch für sehr, sehr wichtig, wenn du mal im Spiel zum Beispiel ein bisschen fluider werden möchtest, weil das natürlich, wenn du diese zwei Positionen hast, ist das prädestiniert, um zum Beispiel mal temporär auf eine Dreierkette zu switchen.
Zum Beispiel. Ja. Aber da würde es in meinen Augen, du hast es jetzt gerade erwähnt, die dritte Dreierkette müsste ein bisschen stärker werden. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Bitter. Bitter ist natürlich aber jetzt nicht der typische Spieler, der vorne wegprischt, der jetzt, wie du meinst, du wünschst dir dann ja jemanden, der das Feld quasi komplett beim Pressing auch nochmal öffnet. Ne? Und
genau.
Bitter ist natürlich eher die defensivere Variante.
Genau.
Ne?
Was ja auch alles funktionieren kann, also grundsätzlich.
Vor allem, weil Şoskun ja derjenige dann wiederum
genau,
ist,
das wollte ich gerade sagen.
Der viel Raum mal hinter sich hat und wenn er sich dann umdreht und merkt, oh, da spielt, wird jetzt ein Ball in meinen Rücken gespielt, kann er froh sein, dass Bitter mit den beiden Innenverteidigern dann nochmal so ein Dreierriegel bildet.
Genau, das ist ja dann auch eine temporäre Dreierkette, die gebildet werden kann. Und deswegen gibt es eigentlich nie, also wenn wir über Spielertypen reden und finden wir die gut, finden wir die schlecht, dann ist das ja eine rein persönliche Geschichte. Mhm. Das ist dann immer losgelöst von der Gesamtformation der Mannschaft. Da darfst du ja auch nicht vergessen, vielleicht als Aufsteiger, zwei Şoskuns, irgendwie links, rechts, kann vielleicht auch ein Ticken zu offensiv sein.
Absolut.
Gerade wenn du dann die Mitte nicht zubekommst. Und deswegen sind natürlich ein paar Szenen, die mir jetzt bei Bitter in Erinnerung geblieben sind in der vierten Liga, wo ich ihn für zumindest nicht herausragend fand. Ich fand ihn okay, solide. Aber sehe da zumindest eine Position, wo ich noch etwas Steigerungspotenzial sehe.
Ja, kann ich verstehen, was du meinst, eben weil da die offensive Komponente ein bisschen fehlt. Ja. Dennoch Bitter für mich absolut eine der treibenden Kräfte auch hinter dieser Saison. Und finde die Stabilisation oder das Stabilisieren der Viererkette nach diesem kleinen Bruch, den wir hatten, das ist auch ihm mit zu verdanken und auch seiner Arbeit nach hinten. Find aber auch, wir sind ja darauf gekommen, weil wenn man jetzt sich so einen Bulic anguckt, den wir heute verpflichtet haben, Dreierkette, will nur sagen, ich finde das ganz interessant auch tatsächlich einen Bitter, der ja auch gezeigt hat, dass er auf rechts gehen kann, und dann Hahn und dann Fleckstein, fände ich sehr sehr gut, genau weil auch so ein Fleckstein für mich prädestiniert ist, eigentlich nochmal so einen Schritt zu machen. Für die Regionalliga viel zu gut, aber auch in der dritten Liga, finde ich, können wir Essens Spielweise, auch wenn wir es jetzt nicht nötig haben oder wollen, eigentlich genauso kopieren. Und sie haben es in der Rückrunde ja gezeigt, dass man mit so einem massiven Riegel, so einem kompromisslosen Riegel
wie sehr gut punkten,
Schulz, Kraulich und Rios Alonso, die ja wirklich aus sehr hartem Holz geschnitzt sind, dass du damit Erfolg hast, ne?
Absolut.
Und guck dir Ferl an, die uns ja auch, als wir noch in der dritten Liga waren, mit solchen Mitteln geschlagen haben. Das sind ganz teilweise sehr rudimentäre Mittel, aber die müssen halt dann sitzen. Und bei Essen hat's dann halt getan. Und so ein Bulic, wie du schon sagst, der ist vielleicht die Antwort darauf, dass man mit so einem hohen, langen Ball, wie es zum 2:1 kam, nicht übertölpelt wird. Und du hast es gerade auch schon mal richtig genannt, so ein Vinko Sapina, der bei Essen gespielt hatte, der jetzt mit Dresden aufgestiegen ist. Genauso wie so ein Giasula, dessen Bruder ja schon mal bei uns gespielt hat, der früher mit Helm gespielt hat. Er hat jetzt wieder ohne Helm gespielt. Früher war Giasula ja ganz lange mit Helm. Giasula wieder ohne Helm. Das sind genau diese kompromisslosen, harten Sechser. Ja. Auch wenn der Kollege Mario Alt von Radio Essen, mit dem ich ja letzte Woche im Podcast war, mir schon gesagt hat, dass so jemand wie Vinko Sapina da ganz klar gefehlt hat, ne? Und man darauf dann ja reagieren musste mit Giasula, ne?
Ja,
also daran sieht man das, weil wenn du jetzt überlegst, so jemanden wie Bulic, der fehlt, auch wenn Egerer sicherlich auch eine 6 ist, die ich nicht missen möchte, ist aber doch eher dann der Sechser, wo man eher merkt, dass er fehlt, wenn er nicht da ist.
Ist halt ein anderer Spielertyp auf der 6.
Während Bulic, glaube ich, ganz, ganz, ganz präsent ist und fünfte Minute gelbe Karte irgendwie so mal dem Gegner schon mal gesagt, wo der Frosch die Locken hat.
Ganz genau. Das ist, ich mag es eigentlich gar nicht erwähnen, weil das wurde schon so in Medien totgequatscht, dieser Begriff, aber er ist eigentlich genau diese Holding Six, wie man so schön sagt. Und für mich ist ein Egerer da einfach ein anderer Spielertyp auf der 6. Wirklich eher der die Löcher stopft, der jetzt gar nicht diese krasse Körperlichkeit reinbringt, sondern wirklich einfach die Meter macht, offene Passwege zuläuft, den ich aber jetzt gar nicht für unfassbar stark im direkten Zweikampf sehe. Wie gesagt, ist eine andere Disziplin auf der 6, die er bestückt. Aber wo wir bei Favorites und Lieblingsspielern und Aufstellungen sind, ich mag diesen Spielertyp, wie ihn Bulic verkörpert, enorm. Ja.
Ja, kann ich verstehen. Also ein bisschen der Leuchtturm auf der 6. Ich hoffe sehr,
dass Schukalo Light, wie ich heute auch schon gelesen habe, gibt mir Schukalo Vibes.
Ja, genau. Ist tatsächlich, ich habe letztens mit einem Kollegen meine Lieblings MSV-11 aufgestellt. Mhm. Haben wir lange diskutiert drüber. Aber glaube ich. Ich weiß nicht, was habe ich spielen lassen? Ich glaube, ich habe ein 4-3-3 spielen lassen oder ein 4-2-3-1. Auf jeden Fall ist Schukalo damit auf der 6 bei mir. Der gehört in meine Top 11 tatsächlich.
Ja, ich glaube.
Aber wir haben das auch so gemacht, ich muss das bei allen dazu sagen, das sind auch nur Spiele, die ich selbst habe spielen sehen. Und das geht bei mir aktiv. Ich habe auch schon mal 90er noch im alten Wedau-Stadion, aber habe ich kaum Erinnerung dran. Aber seit ich aktiv Fußball verfolge, das ist jetzt seit der Saison 2-4. Ja. Und da haben wir mal gesagt, so seit 2-4, was sind deine Favoriten? So, dass wir aktiv gesehen haben. Und da ist auf jeden Fall so ein Schukalo auf jeden Fall mit dabei. Ich weiß noch, als der kam und es hieß, ja, den haben wir nur gekriegt, weil der Glasknochen hat, der wird sich hier sofort wieder verletzen. Hat eine Verletzung hier, glaube ich, insgesamt gehabt, ansonsten hier durchgespielt. Goran Schukalo unvergessen. Ja, und so ein Bulic wäre natürlich toll, wenn er dann die Antwort auf diese Fragen wären, auf diese Körperlichkeit oder die Hausaufgaben, die Essen uns quasi schon so ein bisschen mitgegeben haben. Ich möchte einfach im Großen und Ganzen sagen, dieses Spiel hat mir gezeigt, wir haben Hausaufgaben.
Ja.
Ne? Wir haben Hausaufgaben aufbekommen, so gesehen. Das sind gewisse Kaltschnäuzigkeit, die du nicht üben kannst. Ich glaube, das ist etwas, was wieder kommt, wenn man sich in der dritten Liga akklimatisiert hat. Mhm. Ich bin der Meinung, es fehlt ein bisschen Körperlichkeit. Es fehlt ein bisschen Biss und Abgebrühtheit bei den Standardsituationen. Da bin ich bei 38 Spieltagen auch sehr dahinter, dass man da gucken muss, weil man gewinnt bestimmt 5 oder 6 Spiele nur durch so eine verdammte Ecke.
Oder ja, klar.
Und das hat in der dritten Liga gerade bei diesen 38 Spieltagen einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
Standardsituation im Allgemeinen. Ne? Auch mal einen direkten Freistoß verwandeln. Fallen mir 2 in der Saison ein. Straf mich lügen. Ich glaube, das Tor von Müller gegen Oberhausen ganz zu Beginn in Oberhausen, der direkte Freistoß.
Mhm.
Und Josh Kuhn gegen Nettetal und das war's.
Müller, ja. Das war doch das von der Ecke aus quasi.
Ja,
ne?
Fast ja, so, ja. Aber das ist natürlich auch eine Sache, Standardsituation, Freistöße, Ecken, wahnsinnig wichtig, wo zum Beispiel ein Bulic auch mit seiner Größe sehr gut tun kann.
Ja, das glaube ich. Ich finde, wir haben aber noch mehr Hausaufgaben auf und das Witzige ist, oder das weniger Witzige ist, ich habe da schon im Winter drüber gesprochen.
Mhm.
Und jetzt gegen Essen, alles völlig in Ordnung, ist der Favorit gewesen.
Ja.
Wir haben wieder diesen typischen Underdog-Fußball gespielt. Pressing, wenig Ballbesitz, Schnelligkeit, Fitness. Ne? Das ist schon mal gut. Wir bringen eine sehr, sehr gute Fitness mit. Das hatten wir unter Schommers, ist uns das komplett abgegangen.
Ja.
Ne? Wenn du das siehst, wie wir gerade hinten raus 20 in ne, so in der 70. Minute Gegentore kassiert haben, Gegentorfluten quasi bekommen haben. Das ist jetzt in der vierten Liga ganz anders gewesen. Also die Jungs sind fit, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ne, das ist wirklich super. Du hast es ja auch angesprochen, auch gegen Essen, wie lange da auch noch zugelaufen werden konnte. Das hätte ganz anders ausgesehen, wenn die Fitness da eine andere gewesen wäre.
Total.
Da mache ich mir keine Sorgen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das haben wir. Das ist eine der Gründe, warum uns das damals den Kopf gekostet hat.
Ja, sich auch.
Die Fitness. Ja. Und die, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Was mir aber weiterhin Sorgen macht, und da gebe ich auch immer noch dem lieben Kollegen Christoph Gebhardt, der auch als Schimanski, genau, immer wieder schreibt, absolut recht, das hat er schon im Winter richtig erkannt.
Schon früher.
Ne,
schon
früher. Die Mannschaften, die durchmarschiert sind, Ulm, Münster etc., ne, die haben das geschafft, weil sie schon früher an ihrem Ballbesitzspiel gearbeitet haben. Und dieses Ballbesitzspiel, auch wenn man das
Elversberg gegen, auch.
Elversberg, genau. Ja. Und die haben das weiter durchgezogen. Dieses Ballbesitzspiel haben wir nicht implementiert. Gegen Essen braucht man jetzt nicht sagen, da hat man es jetzt ganz doll gesehen, dass wir es nicht haben. Gegen Essen hätte ich wahrscheinlich genauso gespielt, reagieren, ne, gegen den vermeintlich etwas stärkeren Gegner. Aber generell haben wir zwar uns angepasst, es sah jetzt auch nicht so aus, als hätten wir jetzt immer nur dem deutlich schwächeren Gegner irgendwie den Ball überlassen, sondern wir haben durchaus auch mal Bälle zirkulieren lassen.
Ja.
Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir die dominante Ballbesitzmannschaft sind. Auch nicht nach diesem Winning-Streak, den wir jetzt am Schluss zum Aufstieg haben.
Nein, das absolut nicht.
Und das fehlt. Und sich auf eine Mannschaft nur einstellen zu müssen, die mehr reagiert als aktiv versucht, Dinge zu gestalten, ist einfacher.
Ja.
Und macht dich natürlich ausrechenbarer. und gibt dem Gegner auch die Möglichkeit zu sagen, gut, super, wir können uns auf jeden Fall auf unser Spiel konzentrieren, weil wir müssen uns nicht noch merken, wie welche Ballstaffetten die spielen, weil wir wissen, die pressen hoch, die wollen schnell nach vorne. Und ja, das ist natürlich jetzt alles Kaffeesatzleserei, aber trotzdem, und das, wie gesagt, das beziehe ich jetzt nicht aus diesem Essensspiel, weil da, glaube ich, war die Taktik schon angebracht. Aber im Großen und Ganzen ist das auch wieder ein Fingerzeig, wo Hirschfußball in Liga 3 hingeht. Nämlich weiterhin 4-3-3 kompakt, wahrscheinlich mit mehr Körperlichkeit, schnell nach vorne, auch wieder schneller einsetzen, die Physis einsetzen, die Stamina, die man ohne Zweifel hat, und das dann vielleicht noch ein bisschen unterfüttern mit dem einen oder anderen Rasim Bulic-Typen.
Ja, ich glaube, genauso wird's kommen. Kann man mögen, muss man nicht. Es ist auch nicht meine favorisierte Art, Fußball zu spielen. Ich war ja schon mal im Podcast, wann war es? Im Februar, glaube ich.
Ja, es kann sein.
Rund um das Türkspor Dortmund-Spiel, meine ich.
Stimmt, ja, richtig.
Und da haben wir über genau das Gleiche gesprochen. Ich persönlich bin seit jeher ein wahnsinniger Freund von ballbesitzorientierten Systemen, weil es nämlich eben genau das ist, was du gesagt hast. Du zwingst den Gegner viel mehr auf dich zu reagieren und du hast einfach... Damit verlierst du auch Spiele, gar keine Frage. Jedes System hat ja Vor- und Nachteile. Aber aus meiner Sicht ist es klar schwieriger einzustudieren. Es bietet dir aber hinten heraus viel, viel mehr Lösungen.
Selber mit einem Rückstand vielleicht auch mal umzugehen, ne?
Ganz genau. Und eben, wenn sich der Gegner dann auch mal einigelt, weil ich freue mich jetzt schon auf zwei Mannschaften, die keinen Bock haben, den Ball zu haben. Das wird auch sehr, sehr schön anzusehen sein.
An wen hast du da jetzt genau gedacht?
Auch wenn wir da, keine Ahnung, Alemannia Aachen oder sowas, die haben ja jetzt auch nicht die, entschuldigt die Freunde aus Aachen, falls hier jemand zuhören sollte, ist natürlich auch keine riesengroße Spielkultur mit Ball zu sehen.
Aber auch eine große Intensität, ne?
Genau, der Backhaus Fußball, das ist es. Ne? Aber wenn zwei solcher Mannschaften aufeinandertreffen, verspricht es selten ein schön anzusehendes Fußballspiel. Und deswegen sagte ich, ne, ich bin persönlich nicht der große Freund von, aber bitte versteht mich hier nicht falsch, es soll hier gar nicht zu negativ rüberkommen. Auch mit solchen Systemen, du siehst es jetzt in der vierten Liga, du siehst es aber auch zum Beispiel an Jan Regensburg, die sind unter Enox auch eigentlich mit so einer Art Fußball, sind sie aufgestiegen in die zweite Liga, und das ist ja erstmal unser Plan. So, wir wollen, klar, nicht nur aufsteigen, sondern auch uns drin halten und konsolidieren. Wie erstmal aufgestiegen wird, ist mir persönlich am Ende des Tages vollkommen egal. Wie gesagt, man kann mit mehreren Arten Fußballspielen erfolgreich sein. Guckt ihr Atletico Madrid an. Auch mit so einer Art Fußball sind sie Meister geworden. So.
Ich glaube, ja, du hast recht, aber da muss ich ja
es ist für mich aber nicht so oft replizierbar. Das ist halt der Punkt dahinter.
Ich glaube tatsächlich, dass wir eher eine Saison spielen, die so ein bisschen Richtung auch wie Aachen ist. Ne? Weil Aachen ähnlich aufgestiegen ist, würde ich sagen. Also Aachen, da gibt es Parallelen auch mit viel Intensität und Körperlichkeit, weniger mit dem großen Plan im eigenen Ballbesitz. Und das kann dann auch reichen hinten raus. Wenn du sagst, wir legen dieselbe Intensität am Tag, legen vielleicht noch eine Schippe drauf und haben dann auch nochmal anderes Spielermaterial, das wir damit einsetzen können, dann kann das durchaus funktionieren.
Und, ja, deswegen, es soll nicht zu negativ klingen. Das kann ein Fußball sein, der erfolgreich ist, definitiv. Ich wäre der Letzte, der sich dann bei einem Dietmar Hirsch entschuldigen würde oder nicht entschuldigen würde, wenn wir mit so einem Fußball tendenziell irgendwann vielleicht nochmal aufsteigen sollten. Aber man darf natürlich sagen, ich sehe lieber anderen Fußball, aber ich bin der Meinung, wie gesagt, jeder Fußball kann erfolgreich sein, wenn du eine Mannschaft halt entsprechend, du hast das böse S-Wort gesagt, Spielermaterial, mit dem entsprechenden Spielermaterial auch fütterst. So, das ist dann für mich einfach essentiell. Ne? Du kannst da nicht den destruktiven Mauerfußball spielen mit körperlosen 1,70 Zwergen. Andersrum bringt dir auch die höchste Viererkette nichts, die irgendwie auf Höhe der Mittellinie ist, wenn du wenn deine Innenverteidiger einen Topspeed von 29 km/h haben, ne? Also da muss man dann einfach gucken, dass das passt fürs System.
Absolut. Das heißt aber auch, natürlich wird sich auf dem Transfermarkt von Seiten des MSV weiter umgeguckt. Es gab ja auch irgendwie komische Spekulationen, denn es war ja ein bisschen ein komisches Wording beim Vorstellung von Bulic, irgendwie der Nächste kommt irgendwie und
da,
einige
da
wollen auch
gleich
gesehen
was zu sagen.
Haben, einige wollen auch irgendwie Henning Matriciani in dieser Scheibe gesehen haben, wo ich eher glaube, dass das einfach der Presse, einer der Presseleute war.
Ja, also da möchte ich auch nicht zu viel reininterpretieren in Spiegelfotos. Vincent Vermey wird ja auch immer wieder genannt. Heiß diskutiert, ja. Da gibt's ja die Gerüchte, ich habe gerade hier im Auto auf dem Weg mit jemandem gesprochen, der sich definitiv auskennt beim MSV. Und er hat gesagt, diese Woche wird sehr wahrscheinlich noch transfertechnisch irgendwas passieren.
Okay, interessant. Dann bleiben wir auf jeden Fall gespannt, würde ich sagen. Ich bin wirklich gespannt, auch natürlich im Hinblick auf Abgänge. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere da Interesse geweckt hat. Vielleicht ja, ein Bojans, ein Susek. Da ist halt die Frage, wie oder wann sagt der MSV, ich lass die Leute gehen. Und du hattest ja auch gerade schon gesagt, im Sturm, ne, das ist auf jeden Fall auch so, dass im Sturm da noch was kommen muss. Fakro hat noch Vertrag bis zum Sommer, da habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich habe auch schon gelesen,
dass Bocholt angebliches
wieder Bocholt-Gerücht ja. Und auch ob ein Töpken reicht.
Als Stammspieler für mich. Da muss was anderes her. Für mich muss es da nicht der jetzt schon bewiesene Top-Stürmer sein. Ne, er kann sich auch entwickeln bei uns. Aber
wenn Mai käme. Das wäre ein Sechser im Lotto für mich, weil Vermey ist einer der stärksten Stürmer, die wir in den letzten Jahren hatten, überhaupt.
Würdest du ihn, wenn wir jetzt das Essen-System uns anschauen, als richtigen Stürmer sehen?
Vermey.
Ja, wenn wir hinten tief stehen und nach vorne viel Platz haben?
Dann weiß ich schon, was passiert. So, ne, dann wird auf jeden Fall, wenn wir hinten tief stehen, das heißt, der Gegner hat den Ball. Macht der MSV doch häufig gerne das, er schlägt den Ball gerne raus und spielt erstmal hoch und weit, bringt Sicherheit. Das ist das Problem beim MSV. Deswegen wird es auf jeden Fall dazu kommen, dass man dazu verfällt irgendwann, dass der da vorne steht und dass man versucht, ihn zu füttern.
Ja, also dafür sehe ich ihn prädestiniert an. Der ist ja auch, ich glaube sogar auch 1,96 wie Bulic.
Ja, auf jeden Fall in dieser Range anzusiedeln, genau.
Hätte ein bisschen Sorge, dass ihm dann der Speed fehlt, um einfach wieder in die Situation reinzukommen.
Er wäre aber für die dritte Liga.
Ja, das auf jeden Fall.
Ist ein Vermey fast noch Kanonen auf Spatzen. Das ist
absolut
technisch auch, wie auch Spieler generell, muss ich sagen.
Total, auch rein aus sentimentaler Sicht. Wer wird sich ihn nicht wieder bei uns wünschen?
So.
Könnte ich trotzdem super mitleben.
Hat die Person, mit der du gesprochen hast, auch schon teasen wollen, welche Position da bedient wird?
Leider nicht. Es war wirklich nur, dass diese Woche sehr wahrscheinlich noch was passieren wird.
Da sind wir mal gespannt, wie gesagt. Von Abgängen habe ich bis jetzt noch nicht viel gehört. Es gab irgendwelche Fake-Sachen, wie gesagt. Und ja, ich glaube auch, ne, manche denken ja auch, bei einem Symala zum Beispiel, das ist der Erste, der weg ist. Ich bin der Meinung, der ist noch viel zu roh dafür, dass man den jetzt irgendwie schon zu einem Zweitligisten holt. Ein Drittligist müsste ich den auch erstmal leisten. So, ich sehe so einen Simala zum Beispiel bei Dortmund, auch wenn die jetzt wieder abgestiegen sind. So, die wedeln mit dem Schein und sagen, hier, mach nochmal ein Jahr vierte Liga, festige dich nochmal und ab dann spielst du nächstes Jahr. Hier, guck dir Jule Hetwa an, der macht das genauso. Obwohl der jetzt bestimmt gehen wird
nach dem Abstieg. Das auf jeden Fall.
Ja, ordentlich gescored. Aber ne, diese Simala-Gerüchte oder sonst was, da denke ich mir halt, yo, der ist hier natürlich ein Shootingstar in Anführungsstriche, aber der ist natürlich noch sehr, sehr
hoch. Hat man auch leider, und da darf man dem Jungen auch nicht Unrecht tun oder unfair sein, man hat es natürlich auch schon ein bisschen gegen Essen gesehen.
Ja klar, ist auch eine unglückliche Situation, wo kommt der dann, ne? Wie kommt der da rein, ne? Soll dann irgendwie dieses Tempo mitnehmen und die beiden Stürmer irgendwie füttern, das fand ich halt auch schon so ein bisschen destruktiv.
So, deswegen für seine Entwicklung finde ich dritte Liga oder selbst da hätte ihm sogar ein Jahr vierte Liga auch nicht schlecht getan. Sehe aber trotzdem dritte Liga als gut für ihn an. Ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen wollen. Da habe ich jetzt überhaupt kein Wissen zu. Ich hätte auch einen Castaneda nicht als Stammspieler bei Paderborn gesehen vor der Saison.
Gut, Fair.
War auch ein Riesensprung.
Ja.
Aber ich würde es nicht ausschließen, wenn Mannschaften wirklich wie Magdeburg, Paderborn zumindest als Perspektivspieler Interesse an ihm hätten. Aber auch da, wir wissen, es gibt Besserungsscheine beim MSV. Du musst erstmal eine Summe bieten, wo der MSV schwach wird. Und ich glaube, da wird es schwierig, auf einen Konsens zu kommen, ein adäquat hohes Angebot überhaupt abzugeben, dass der MSV sagt, das lohnt sich für mich. Und auf der anderen Seite aber die Qualität des Spielers noch nicht ganz da zu haben, wo du ihn brauchst, zum Beispiel in der zweiten Liga. Deswegen, ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen wollen. Ich glaube, Interessenten wird es einige geben für Simala.
Ich glaube aber auch, dass viele Mannschaften geben wird, dass sie sagen, uns läuft der nicht zwingend weg. Wir gucken uns den jetzt vielleicht auch nochmal in der dritten Liga an.
Genau. Und wir wissen es leider auch alle Vertragssituationen MSV. Da wartet vielleicht ein Spieler dann auch nochmal ein Jahr, nimmt ein Jahr dritte Liga mit, wo dann vielleicht der Vertrag ausläuft oder nicht. Macht es für den MSV immer sehr, sehr schwierig.
Klar.
Aber wie gesagt,
das Los haben viele Mannschaften, das ist klar.
Ja, aber rein für ihn selber sehe ich auf jeden Fall eine Saison dritte Liga mindestens noch als sehr vorteilhaft an.
Das sehe ich bei Simala auf jeden Fall genauso. Und bei den anderen, wie gesagt, ich glaube, dass so...
Da kann so ein Scheinchen halt mal auch schnell den Kopf verdrehen. Ne? Ich sage
das
grade,
auf jeden Fall, aber auch auf beiden Seiten. Spielertechnisch, aber auch beim Verein. Natürlich,
ja, absolut.
Ne? Der Verein kann ab einer gewissen Summe ja einfach nicht Nein sagen. Das ist Quatsch einfach.
Und wenn du dann überlegst, ich habe da immer noch ein Interview von einem Josh Kuhn im Kopf, wo er bei Pira war. Ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, wo er auch erzählt, dass er bei Wackerburghausen für 250 Euro gespielt hat. Mhm. Es wird häufig gesagt, ist nicht nur beim MSV. Du hast immer die Thematik, eine Mannschaft steigt auf, du hast interessante Spieler und es kommen Interessenten aus der gleichen Liga. Und dann kommt immer wieder dieses Argument, ja, aber warum soll der denn zu Konkurrent XY wechseln, wenn er doch mit uns auch in derselben Liga spielen kann? Und da gibt's für mich meistens halt nur ein Argument und das ist halt das Geld. Fantechnisch macht uns eigentlich in der dritten Liga auch kaum jemand was vor. Da sind wir kein Dorfverein, wo du sagst, da könntest du dich krass verbessern. Mhm. Aber natürlich, wenn du jetzt diese Josh Kuhn-Aussage mal im Kopf hast, da ist viel Spielraum. Auch wenn er wahrscheinlich einer der besser verdienenden beim MSV ist, weil letztes Jahr gab es doch viel Konkurrenz um ihn.
Ja, ja.
Aber Patrick Susek zum Beispiel auch, ne? Ist jetzt mittlerweile 25, glaube ich. Wird auch noch nicht die Welt verdient haben. So. Und wenn da ein zahlungskräftiger Interessent käme, ne, da können Emotionen auch mal ein bisschen hinten angestellt werden. Ich glaube, keiner würde den MSV, also der bisherigen Stammspieler, den MSV aktuell gerne verlassen, weil sie sagen, sie fühlen sich hier nicht wohl. Ich glaube, das trifft auf keinen zu, aber da gibt es bestimmt den einen oder anderen, für den ein Angebot reinkommen könnte, mit dem man sich dann beschäftigen müsste, auch aus Spieler- und Vereinssicht.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin wirklich hyped auch wieder, auch wenn die Saison jetzt vorbei ist. Für mich ist diese Zeit zwischen den Saisons, wo Stühle gerückt werden, wo neue Entscheidungen getroffen werden, wo die Weichen gestellt für eine neue Saison, ganz, ganz spannend. Wir werden das natürlich auch beobachten und dann schauen und bei gegebener Zeit auch wieder darüber sprechen, was sich so getan hat an der Front und wie es dann weitergeht und wie die Vorbereitungen in der dritten Liga laufen. Torben, wir sind jetzt schon fast wieder eine Stunde am Quatschen. Wir haben das Essen-Spiel jetzt so ein bisschen auseinandergenommen. Wir haben unseren ersten Neuzugang mal so ein bisschen versucht einzuordnen. Ja, ich freue mich, dass du heute da warst. Ich würde sagen, jetzt geht's erstmal so ein bisschen in die Mottenkiste für den MSV. Aber natürlich nicht wirklich, weil wir müssen natürlich die Augen offen halten. Du hast es ja schon angeteasert. Auch diese Woche wird vielleicht noch jemand kommen. Werden wir mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sage erstmal vielen lieben Dank, dass du da warst, Torben.
Ja, sehr gerne. Ich bin immer gern hier.
Ich wünsche dir an dieser Stelle, auch wenn wir uns bestimmt nochmal hören werden, schon mal ganz viel Spaß und Glück für die nächste Saison, weil du hast ja schon gesagt, du bleibst Leaks erhalten, wirst auch nächste Saison in der vierten Liga kommentieren. Und
mit ganz viel Glück, vielleicht auch mal in der dritten, aber okay. das ist Zukunftsmusik.
Kannst dann ja vielleicht auch weiter den ein oder anderen heißen Tipp geben, wie man dann auch noch verpflichten sollte.
Auf jeden Fall, ich halte die Augen offen.
Torben Albrecht war das. Ich sage vielen Dank und liebe Zuhörer, ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Macht's gut, nehmt's nicht so schwer. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis dann. Ciao, ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.